Ich sage ganz herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast und ich begrüße einmal mehr Felix Menze von der Versicherungsagentur Menze und Menze in Bielefeld, spezialisiert auf alle Fragen, die den Berufsstand Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte so angehen. Und ich selber, Alexander Kirchner, Geschäftsführender Partner hier bei HLB Stückmann, freue mich, dass wir wieder einen Podcast aufnehmen.
Ja, herzlichen Dank für das erneute Zusammentreffen. Ich bin ganz gespannt auf unser Thema heute, weil die Sachen sind wirklich, wirklich interessant. Ja, wie soll ich sagen? Undurchsichtig, durchsichtig, Entwicklungen, die sich ergeben. Wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Ja.
Ja, in der Tat, wir haben
So,
uns überlegt, wir sprechen mal über Private Equity im Berufsstand der Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte. Das ist ein Thema, das ist jetzt gerade tatsächlich in aller Munde. Also seit ein paar Monaten geht da ja durch unsere normalen Gazetten im Berufsstand geht da ja eine Meldung nach der anderen. Da passiert ganz viel.
ja, also komischerweise bleibt es immer bei diesen Meldungen. Also ich habe das auch so wahrgenommen. Also Konsolidierung, Zusammenschlüsse ist jetzt, glaube ich, kein ganz brandneues Thema,
Nee.
aber eben auf so eine andere Ebene gehoben durch das Thema PE, also Private Equity, Beteiligung an nicht mal mehr kleinen Gesellschaften, sondern auch großen Wirtschaftsprüfungssteuerberatungsgesellschaften. Das macht es spannend, wie sich das entwickelt. Ich sage mal so, in der Vergangenheit haben natürlich immer Leute gesagt, Mensch, wir sind zu klein, um zu überleben, also schließen wir uns mit anderen zusammen. Das ist so, Berufsträger und Berufsträger sagen, Mensch, wir passen gut zusammen, dann arbeiten wir zusammen und wurden so größer oder auch wieder kleiner am Ende des Tages, wenn es dann nicht gepasst hat. Diese Entwicklung gab es ja nun auch. Aber was jetzt gerade passiert, habe ich Anfang des Jahres so festgestellt. Es gab immer viele Meldungen so auf LinkedIn und so, aber da fehlt ja der Tiefgang. Also irgendwie so gab nur so wie Bild-Zeitungsüberschrift, was weiß ich, KKR übernimmt und steigt ein in den Markt. Und wenn man das hat versucht zu so recherchieren, also ich mit meinen Mitteln, bescheidenen Mitteln, sagen wir jetzt kein Investigativjournalist oder so. Hab dann festgestellt, irgendwie so kommt nicht mehr viel. Also da ist so, ja, die Gefahr besteht und man diskutiert darüber, aber de facto, wo es jetzt wirklich passiert, was es für Auswirkungen hat, weiß ich nicht. Bis hin zum, müsste es mich dann schlagen, Kammerstellungnahmen zu solchen Themen, ja, nein, oder steigen die erst ein, wenn sie was prüfen müssen, weil irgendjemand anzeigt, da ist was nicht in Ordnung.
Ja, es war ganz interessant. Das ist ja reiner zeitlicher Zufall. Also im Dezember 2024 hatte der EuGH ja nochmal zu Rechtsanwaltskanzleien ein Urteil gesprochen.
Genau.
Das sogenannte Fremdbesitzverbot. Das ist ja bei Anwälten noch etwas strenger geregelt als bei Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern. Und das war ja reiner zeitlicher Zufall. Im Dezember gab es dieses Urteil. Da wurde nochmal bestätigt, die Regelungen in Deutschland, die relativ restriktiv sind und verbieten, dass Dritte sich an Rechtsanwaltskanzleien beteiligen, um das mal so zusammenzufassen,
Ja.
die seien in Ordnung. Das ist zwar, hat der EuGH auch gesagt, das ist zwar eigentlich eine Beschränkung der Kapitalfreiheit und möglicherweise auch der Berufsausübungsfreiheit und ähnliches, aber der EuGH hat gesagt, die deutschen Regelungen sind in Ordnung an der Stelle, das Anwaltsberufsrecht sind in Ordnung,
Ja.
weil es schützenswerte Aspekte gibt, die damit geschützt werden durch dieses restriktive Recht. Und deswegen kann man das so einschränken.
Ging das so in Richtung Verbraucherschutz? Der Mandant muss darf nicht beeinflusst werden, beziehungsweise die Arbeit für den Mandanten darf nicht fremd beeinflusst werden durch andere Interessen, die hinter einer Anwaltsgesellschaft liegen könnten.
Also so die typischen Sachen, die man halt in all diesen Freiberufen kennt, mit denen wir ganz viel zu tun haben, Unabhängigkeit, Gewissenhaftigkeit, Eigenständigkeit der Arbeit, auch freiberufliche Tätigkeit für sich genommen, dass halt auch noch die Arbeit des Berufsträgers tatsächlich sich auch im Arbeitsergebnis wiederfinden muss. Also auch das spielte dort alles eine Rolle. Und letztlich, wie so häufig im europäischen Recht, natürlich auch immer so ein Verbraucherschutzgedanke dahinter, der da geht es nicht nur um den reinen Verbraucher im engeren Sinne, aber der Mandant soll halt bestmöglich beraten werden. Und das soll halt unabhängig geschehen. Genau. Und dann fand ich es ganz interessant, dann kam ja direkt Anfang des Jahres die ersten großen, richtig großen Meldungen über Private Equity Einstiege in die Steuerberatungsbranche und in die Wirtschaftsprüfungsbranche. Das fand ich. Das
ist also mich hat es auch total irritiert, weil, wie du sagst, erst kommt dieses Urteil, gut, das ging um Rechtsanwälte, und dann passiert das. In dem Moment habe ich dann auch mal nochmal so Revue passieren lassen. Sag mal, wie ist es eigentlich? Wir hatten ja nun auch gerade eine Berufsrechtsreform in 22. Da stand dann auch nochmal drin, gerade für die Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Klammer auf, Klammer zu, Berufsrechtsreform in Anführungsstrichen. Aber da steht ja auch nochmal drin, dass eben an Steuerberatungsgesellschaften, auch an Wirtschaftsprüfungsgesellschaften eben eigentlich auch nur Berufsträger oder Berufsträgergesellschaften beteiligt sein dürfen. Und ich habe mich dann mal gefragt, wie soll denn dieses Konstrukt aussehen? Mhm. Sind es dann, wenn Private Equity sich engagiert, es muss ja nicht unbedingt was Schlechtes heißen, viele denken immer sofort, oh, da kommt jetzt Geld, Fremdbestimmung, da werden die Läden ausgequetscht, Gewinn muss abgeführt werden und wenn das Ding ja nicht mehr fliegt, dann verkauft man es eben. Klar, solche Momente gibt es ja auch, wenn man das mit PE zusammenbringt, kann natürlich auch bedeuten, es spült Kapital in eine Gesellschaft, das dazu eingesetzt werden kann, sich zu verbessern, bessere Konstrukte aufzubauen oder eine Administration, die eben deutlich besser funktioniert. Das kann ja auch sein. Also das war ja auch so ein Aspekt bei den Rechtsanwaltsgesellschaften zu sagen, naja, wenn wir Geld bekommen, dann können wir uns eben noch besser für den Mandanten aufstellen, indem wir bessere Systeme einführen, eine Strukturverbesserung machen und damit die Rechtsberatung verbessern können. Klar, wenn ich das so positiv sehe, ist schön. Wenn ich natürlich hinterher wieder das auf große Ebene spiele, ja, was bedeutet das denn für Prüfung, für Steuerberatung im Bereich von großen Unternehmen? Inwieweit verwäscht das Ganze dann? Sind diese Private Equity Unternehmen dann über diverse Konstruktionen dann wieder vielleicht auch an Mandantenunternehmen beteiligt, während sie auch an Prüfungsunternehmen beteiligt sind? Können sie dann vielleicht irgendwelchen Druck ausüben auf die Prüfungsgesellschaft zu sagen, na ja, wir wollen nicht, dass ihr da und da vielleicht so genau hinguckt, bis hin zu dem Thema Geldwäsche? Also ich sag mal, ich weiß ja nicht, wie das so abläuft, wenn so eine Private Equity Unternehmen aus dem Ausland Geld in das Unternehmen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft spült. Und woher kommt dieses Geld? Wie ist dieses Geld geprüft worden? Also ist das sauber oder nicht sauber? Und ich kann mir vorstellen, wenn das irgendwann mal beleuchtet wird und vielleicht nicht ganz so sauber durchgeht, dann hat so eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aber auch ein massives Problem.
Ja, also wenn solche Probleme auftreten würden, dann wäre es natürlich wirklich massiv. Also du sprichst es an, Paragraf 55a Steuerberatungsgesetz, 28 WPO. Da steht das ja berufsrechtlich geregelt drin, wer eigentlich an einer Berufsausübungsgesellschaft beteiligt sein darf. Ja. Sodass also eigentlich eine sehr strikte Regelung besteht, wie die Kapitalstruktur sein kann. So, und jetzt fangen wir mal an mit quasi all den Aspekten, die du gerade reingeworfen hast. Die Private Equity Branche, die war bislang im Berufsstand fremd. Das eigentlich gab's das nicht. Und Private Equity hatte eigentlich bislang einen ganz anderen Sinn. Also ne, da wird's vielleicht auch mal irgendwie so ein paar Beteiligungen schon gegeben haben. Das kannte man aber überhaupt gar nicht. Und Private Equity hat nicht nur einen guten Ruf. Das ist ja, ne, also das wissen wir natürlich in vielen Phasen. Der letzten Wirtschaftszyklen war natürlich halt auch manchmal Private Equity halt auch eher sowas wie ein rotes Tuch und das sind die Heuschrecken, das war ja so ein Stichwort, ne? Die gehen rein, sind nur auf Gewinn aus, zerlegen dann im Zweifelsfall die Bude und verkaufen. Also das gibt's aber natürlich schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Das hat auch, je nach Kontext, hat das auch ganz positive Aspekte. In der Start-up-Szene zum Beispiel ist Private Equity explizit gewollt.
Gern gesehen.
Ja. Gern gesehen. Ja. Also wenn man über Start-up, also wenn das Gespräch mit Start-ups beginnt, dann rümpft keiner die Nase über Private Equity. Wenn es um zum Beispiel alteingesessene Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geht oder auch alteingesessene mittelständische Unternehmen, große Unternehmen, dann ist Private Equity auf einmal böse. Ne, das ist.
Aber woran liegt das, dass es jetzt passiert? Also ich meine, ist irgendjemand aufgewacht bei so einem Private Equity Unternehmer gesagt, Mensch, die verdienen ja richtig Geld. Ich habe da letztens mir mal so eine Bilanz angeguckt und warum gehen wir da nicht ran? Und dann kommt irgendein Rechtsberatungsunternehmen XYZ und sagt eben, ja, das beraten wir euch. Also ich mache jetzt mal wieder so einen Hüpfer, vielleicht auch ein bisschen, na, wie soll ich sagen, nicht so fachlich versiert, aber man sich so dieses Cum-Ex etc. angucken. Also wir haben ein neues Konstrukt gesehen und das wollen wir jetzt mal umsetzen und wir probieren das mal und wenn keiner was sagt, dann machen wir es eben einfach.
Ja, also warum ist das jetzt sozusagen aufgekommen? Also wie gesagt, ein zeitlicher Zufall, dass es auch irgendwie in diesem Kontext kam. Es gab eine Schweizer Gesellschaft, die jetzt zufälligerweise, aber natürlich nicht erst ab Januar 2025, sondern natürlich über viele, viele Monate, im Zweifelsfall Jahre geplant, haben die eine Konstruktion sich ausgesucht und gesagt, okay, wir versuchen mal kleinere Beratungsgesellschaften zusammenzusammeln und dann dort irgendwie einheitliche Prozesse einzuführen, den Dienstleistungen irgendwie zur Verfügung zu stellen, aber die sollen halt alle unter einem Dach landen. Und über so eine schweizerische Holdinggesellschaft war es dann auch möglich, dass dort private Kapitalgeber reingingen.
Also. Und die machen das ja, weil sie Rendite sehen wollen. Also ich gehe, genau. Wenn ich privat bin und gebe Geld und sage, okay, am Ende des Tages erwarte ich eine gute Rendite.
Genau. Also das ist ja klar, Private Equity ist ja letztlich einfach nur eine Form der Finanzierung. Das ist ein Geldgeber. In diesem Falle ist es dann ein Eigenkapitalgeber. Das ist die übliche Konstruktion. Ein anderes Beispiel ist ja einfach ein normaler Kreditgeber, eine Bank. Also wenn jemand Geldbedarf hat, dann kann er halt auch zur Bank gehen und lässt sich ein Darlehen geben, dann kriegt er halt Fremdkapital.
Genau.
Und bei allen Kapitalgebern ist das so, die wollen eine Verzinsung dafür. Also bei dem Fremdkapital ist es klar, da steht ein Zinssatz dran. Beim Eigenkapital ist es nicht ganz so klar. Die sind nachher am Gewinn und Verlust beteiligt. Die tragen das wirtschaftliche Risiko, wollen deswegen allerdings auch typischerweise eine größere wirtschaftliche Chance haben. Ja. Das wirtschaftliche Risiko ist auch typischerweise auch wirklich höher, weil man eben nicht abgesichert ist. Gibt die Bank ein Darlehen, lässt sie sich eine Sicherheit geben, deswegen kann die halt auch mit so einem Zinssatz, die sind ja auch teilweise, also jetzt heutzutage nicht mehr ganz so hoch, und in der Niedrigzinsphase waren sie ja ganz niedrig.
Also, bei Fremdkapital ist es so, die kreditgebende Bank sagt ja nicht so, aber jetzt möchten wir gerne bei euch in die geschäftspolitischen Entscheidungen mit rein, weil sie ja nicht beteiligt sind an dem Unternehmen, sondern Geld gegeben haben gegen Verzinsung, also Zinsentwicklung. Und bei Private Equity ist es da auch, beziehungsweise da ist es ja anders, ich kriege ja Beteiligung, also ich gebe Eigenkapital,
ja,
bekomme Beteiligung an dem Unternehmen, bin ich dann auch befähigt zu sagen, also unternehmerische Entscheidungen werden mitgetroffen durch den Kapitalgeber oder ist das irgendwie noch das berufsrechtlich ausgeschlossen oder nicht?
Also das ist zumindest eine große Sorge, die insbesondere die Vertreter des Berufsstandes, die Kammern haben sich dort ziemlich klar positioniert. Das ist eine Gefahr, die sehen. Die sagen, genau das kann passieren, wenn ein Eigenkapitalgeber neu hinzukommt. Und das ist jetzt ein Private Equity Konstrukt. Dann sind es auf einmal nicht mehr Berufsträger, die geschäftspolitischen Entscheidungen treffen, sondern dann ist es halt irgendwer anders. Also irgendjemand, der nicht aus dem Berufsstand kommen muss. Und um einmal mal die rechtlichen Konstruktionen zu machen, ich kenne zwei. Es gibt so eine mittelbare Beteiligungsmöglichkeit über so eine Holding-Struktur. Da gibt es so eine sogenannte EU-Holding. Da kann man halt eine europäische Gesellschaft nehmen, die hält dann Anteile an einer Berufsausübungsgesellschaft in Deutschland. Mhm. Und man kann es auch so gestalten, dass in bestimmten europäischen Ländern gibt es dieses Fremdbesitzverbot, nicht.
Ja.
Und das in den Niederlanden, in Luxemburg, ich glaube in Belgien auch nicht, weiß ich nicht. Und dann ist es allerdings im europäischen Recht so, dass wenn eine luxemburgische Berufsausübungsgesellschaft, die nicht dem Fremdbesitzverbot unterliegt, wenn die also irgendwelche Eigenkapitalgeber drin hat, die können auch mehrheitlich da drin sein, die darf sich wiederum beteiligen an einer deutschen Berufsausübungsgesellschaft. Da ist das europäische Berufsrecht natürlich harmonisiert worden. Man hat gesagt, das muss alles zulässig sein, dass über die europäischen Grenzen hinweg alle Beteiligungen möglich sind. Wir haben dort eine Harmonisierung der Berufsabschlüsse und Qualifikationen. Der spanische Wirtschaftsprüfer entspricht dem deutschen Wirtschaftsprüfer. Das bedeutet nicht zwingend, dass der spanische Wirtschaftsprüfer auch in Deutschland befähigt ist, einen handelsrechtlichen Jahresabschluss zu prüfen. Aber grundsätzlich sind sie in der Qualifikation gleich und sie dürfen sich alle untereinander beteiligen. So, das heißt also, diese Konstruktionen, die erlauben es, dass mittelbar solche Eigenkapitalgeber drin sind, also die Private Equity Branchen dort irgendwie vertreten sind. Und dann kann es natürlich sein, dass auf einer übergeordneten Ebene geschäftspolitische Entscheidungen getroffen werden, die eben nicht mehr von den Berufsträgern getroffen werden. Es sind allerdings, so würde ich das im Moment beurteilen, das sind auch diejenigen, die das befürworten, die sehen das ganz genauso, das sind ja derzeit zulässige Konstruktionen. Das ist ja
also rechtlich zulässig.
Rechtlich zulässig.
Aber gegebenenfalls kritisch beäugt.
Genau.
Durch die Wächter des Berufsrechts, die Kammern zum Beispiel.
Ja, genau. Das ist und auch so die Bewahrer des Berufsrechts. Und da ist natürlich auch ganz viel Positives dran, wenn jemand ein Auge darauf wirft, dass die Regelungen des Berufsstandes, die jetzt schon sehr, sehr lange Zeit gute Dienste geleistet haben, dass die halt auch weiter eingehalten werden. Ein Rechtsanwalt oder ein Steuerberater, ein Wirtschaftsprüfer, der wirtschaftlich unabhängig ist, der ist eine bessere Garantie für eine unabhängige, mandantengerechte Beratung als eine Person, die wirtschaftlich abhängig ist. Super. Das kennen wir ja tatsächlich auch durchaus auch aus kritischen Fällen, die wir auch teilweise ja schon zusammen begleitet haben. Wenn man so manchmal so Konstrukte sieht, wo es so ein bei kleinen, häufig bei kleinen Einheiten so ein AAAA-Plus-Mandat gibt, wo man denkt, okay, 80-90% des Umsatzes wird nur mit einem Mandat gemacht. Dann hat man schon manchmal so in den kritischen Situationen, wenn man da mal berufen ist, sich das anzuschauen, dann hat man schon manchmal das Gefühl, eine wirtschaftliche Unabhängigkeit ist an der Stelle nicht mehr gegeben.
Ja, was passiert dann? Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel eine Kammer sowas feststellt, also es entwickeln sich solche Konstrukte, wo man eben sagt, na ja, also auch das war, ich meine, eigentlich, wie siehst du das, wenn wir jetzt über bestimmte Namen sprechen? Ich meine, es ist alles in der Presse, es ist alles veröffentlicht, sonst würden wir es ja auch nicht wissen, wenn man jetzt halt über große WP-Gesellschaften sprechen, die dann von schweizerischen PE-Unternehmen quasi dann dominiert sind. Also wenn das zukünftig dann so ist, dass die sagen ja, wir wollen das ja auch größer machen. Also sie wollen ein großes Netzwerk, sie wollen große Gesellschaften schaffen, bundesweit. Denn das heißt, sie werden irgendwann auch große Mandate haben. Oder haben sie schon und solche Mandate, die dann eben Pi-Unternehmen sind oder große Bilanzsummen haben und dann eben mittelbar eine Beeinflussung kommen kann des eigentlich unabhängigen Wirtschaftsprüfers über das Private Equity Unternehmen, weil es eben auch Interessen zum Beispiel, egal welcher Art und Weise, gelagerte Interessen hat, die dieses große Mandat angehen.
Also das kann sein. Also dort ist natürlich weiterhin der Berufsträger, der dieses Mandat verantwortet, immer aufgefordert, nach dem Berufsrecht zu prüfen, sind wir unabhängig.
Das kann aber echt schwierig werden. Ne?
Das kann schwierig werden.
Wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt über die Muttergesellschaft gehen müsst, also über das PE-Unternehmen in der Schweiz, die anzufragen, zu sagen, Prüfprozess, wir prüfen jetzt die...
Gibt es dort irgendwelche Verbindungen?
Genau.
Aber das ist tatsächlich so und heutzutage auch schon so, dass in den großen Netzwerken es auch passiert. Wir kennen das zum Beispiel auch bei uns im Netzwerk HLB. Wenn irgendein Netzwerkpartner irgendeine Leistung für irgendeinen potenziellen Mandanten erbringt, und die gehört eben nicht zu den erlaubten Leistungen, das mag auch im wirtschaftlichen Volumen ganz, ganz klein sein, dann sind wir gesperrt für bestimmte Aufträge. Das muss man prüfen, dann muss man abfragen, dann macht man tatsächlich eine Abfrage im Netzwerk. Und so müsste es letztlich auch eine BP-Gesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft machen, die unter so einer PE-Konstruktion liegt. Also die müsste im Zweifelsfall auch sagen, okay, wir sind hier, wie auch immer, mittelbar beeinflusst wirtschaftlich von Kapitalgebern. Und wenn die wiederum auch Kapitalgeber für zum Beispiel ein zu prüfendes Unternehmen sind,
Genau.
dann, ja, dann ist es eben keine Unabhängigkeit mehr und dann muss der Auftrag abgelehnt werden. Das ist eine etwas kompliziertere Prüfung, aber so muss es geschehen. Da ist das Berufsrecht meines Erachtens auch überhaupt, das ist nicht auslegungsfähig an der Stelle, ist strikt.
Aber was passiert denn zum Beispiel, wenn ich jetzt an so eine Schweizer Beteiligung denke? Also wir wissen ja, die Schweiz und so ist alle sehr verschwiegen.
Ja.
Und wenn dann auf einmal
Wobei die
das.
sich auch öffnen mussten. Also
Ja,
das ist der,
aber
das
trotzdem, also wenn die,
das
wenn, wenn dieser,
europäische Recht greift.
der Prüfprozess schlägt fehl im Sinne von das
Durch die
PE.
Kavallerie irgendwann mal geschickt wurde von Herrn Steinbrück.
Ja, stimmt.
Wir erinnern uns.
Ja,
Die
lange ist her.
Älteren
Die
erinnern sich.
Älteren,
Ne, das ist, seitdem haben
genau.
die da ein bisschen was gelockert im Bankengeheimnis und
Ja,
sowas.
genau. Also im Bankgeheimnis, ja. Aber
Ja.
was passiert, wenn jetzt so ein privates, also ein Private Equity Unternehmen dann gefragt bekommt aus Deutschland, sag mal, wie ist das? Ich meine, das muss natürlich auch so eine beratende Rechtsanwaltsgesellschaft, die dieses Fusionsding oder einen Erwerb der Anteile natürlich berät, müssen die ja auf dem Schirm haben, sonst haben die ja hinterher wieder ein
Ja,
Problem.
klar.
Wenn dann zum Beispiel das deutsche Berufsrecht, der Wirtschaftsprüfer sagt, ja, sorry, dieser Prüfprozess funktioniert nicht, weil das Schweizer Unternehmen gibt keine Informationen raus, ob und wie und welche Beteiligungen bestehen. Dann müsste man ja sofort sagen, als deutsches Prüfungsunternehmen, ja, dann können wir nicht prüfen, weil wir nirgendwo sagen können, haben wir eine Kollision oder nicht.
Ja.
Also jetzt nur reine Theorie, ne?
Ist eine
Also.
reine Theorie, aber tatsächlich ist es so, das muss man implementieren. Also so ein Prüfungsprozess, der muss sauber durchlaufen, ansonsten funktioniert das Geschäftsmodell
Und
nicht.
muss das dann in einem Transparenzbericht, zum Beispiel, der ja bei der WPK abgegeben wird, wenn es um PI-Unternehmen geht, wo man sagt, okay, das sind Unternehmen von öffentlichem Interesse, der Transparenzbericht, ich glaube, er gibt ja immer die Struktur des Prüfungsunternehmens. Also welche Prüfer gibt es da, wie sind die Beteiligungen, da muss man ja das wahrscheinlich auch reinschreiben. Und gut, klar, wenn es eine Kollision gibt, dann kann nicht geprüft werden, dann wird es auch nicht im Transparenzbericht stehen, denke ich mal, sondern der wird ja nur
Genau.
aufgestellt für die zu prüfenden Unternehmen.
Genau.
Ja, aber trotzdem, auch da müsste natürlich diese PE-Beteiligung in irgendeiner Form ja erwähnt werden, zumindest.
Ja, ich würde auch sagen, das gehört da rein.
Ja.
Es gibt jetzt bislang noch keine richtig guten Beispiele. Diese Konstruktionen sind noch nicht so alt, als dass man jetzt irgendwie schon ganz viele Transparenzberichte
Das
dieser
wird ja
Art
wahrscheinlich in
hätte.
den nächsten
Aber
Jahren für
das,
die Prüfungen der Vorjahre dann passieren, also zumindest ab diesem
also
Jahr.
ich würde auch sagen, also im Anfang 2026 werden wir ein paar Transparenzberichte sehen können, wenn wir wollen. Ne? Also da kann man sich mal das eine oder andere anschauen.
Ja, also bei mir
Es
ist es
ist ganz
so,
interessant,
ja.
das ist, weil du es eben ansprachst, also die Idee ist ja ein Zusammenschluss von Gesellschaften und das Versuch, also Eigenkapitalgeber sagen, okay, wir versuchen dort mal so größere Einheiten zu bilden, weil wir glauben, dann kann man mehr Rendite daraus holen. Weil wir haben ja eben schon gesagt, also jeder Kapitalgeber wird irgendeine Rendite haben wollen, sonst gibt dort keiner Geld. Also die Idee ist schon, dass man mindestens mal Effizienzgewinne hebt. Das ist dann eine bessere Organisation, straffer geführt, vorgegebene Prozesse. Also Verwaltungsprozesse. Das kennen wir aus der Branche. Das haben tatsächlich ja schon ganz viele Netzwerke, die vor allen Dingen so Netzwerke, die im Steuerberatungsbereich sind, in den letzten Jahren immer gemacht. Da gibt es ja durchaus auch ein paar Steuerberatungsnetzwerke, die über die letzten Jahre ziemlich groß geworden sind im Volumen, weil die immer mehr kleinere Einheiten unter ihre Decke genommen haben und die sind da so drunter geschlüpft, die wurden gekauft und dann sind die Inhaber der vorherigen Gesellschaften sind dann halt nur noch GmbH-Geschäftsführer einer Steuerberatungsgesellschaft oder sowas. Also sowas gibt es. Und immer damit verbunden ist, wir straffen die Prozesse und das Netzwerk gibt ziemlich restriktiv vor, wie das so abzulaufen hat.
Gut, das ist ja für den einen oder anderen, ich sag mal so Demografie, Stichwort Demografie, für den einen oder anderen Inhaber einer Steuerberatungskanzlei, der nun in die Jahre gekommen ist, Digitalisierungsgrad nicht so hoch, aber eigentlich ganz ordentliche Mandate da drin, Kaufpreisverfall eben auch in der Steuerberatungskanzlei, das heißt, wenn der Richtung Rente geht, muss er ja schauen, wo er bleibt.
Genau.
Und bei den falschen Voraussetzungen gibt's halt einen ganz kleinen Kaufpreis und dann sind ja solche Dinge sowohl für den Steuerberater als auch für die Mandanten, als auch für die Mitarbeiter eigentlich gar nicht schlecht, wenn man sagen kann, Mensch, da wird jetzt gekauft, da wird übernommen, da wird eine Struktur draufgegeben und die muss halt umgesetzt werden und der Berufsträger kann sagen, gut, ich mache jetzt noch 5 Jahre mit und dann gehe ich in Rente. Hat dieses Netzwerk genau das, was es will. Also es nimmt quasi neue Mandate, neue Gesellschaften auf. Finde ich vom Prinzip her auch nicht schlecht.
Ist ganz gut. Ja. Ich kenne ganz viele Erfolgsstories dieser Art, wo das gut funktioniert hat und wo man sich als kleinere Einheit auch schwer getan hätte, am Markt einfach in den nächsten Jahren weiter zu bestehen. Zusätzlich kommt genau der Teil dazu. Manchmal findet man einfach keinen Nachfolger. Das ist schon auch ein Problem bei uns im Berufsstand, dass man eigentlich, früher war eigentlich klar, es gab immer einen Nachfolger, der dann auch selbstständig sein wollte, also Freiberufler sein wollte, der ist dann in die Gesellschafter-Partnerposition nachgefolgt und hat die Kanzlei übernommen. Das ist heutzutage nicht mehr so einfach. Die Preise sind ja schon gesunken an der Stelle. Das liegt auch daran, dass auch manchmal veraltete Strukturen bestehen und die Rendite einfach nicht mehr so stark ist in den Kanzleien. Insofern ist das eigentlich klar. So und jetzt der ganz kurze Step zu Private Equity. Wenn man der Geschäftsführer eines solchen Steuerberatungsnetzwerks ist und sagt, wir wollen noch gerne größer werden, weil es noch ganz viele kleinere Einheiten gibt, die wir auch gerne unter unsere Decke nehmen würden. Und Größe wirkt dann einfach wie ein Magnet, deswegen wollen wir noch ein bisschen was mehr dazu kaufen. Es gibt Potenzial. Dann brauche ich Kapital. Weil häufig sind die Modelle tatsächlich so, dass diese kleineren Einheiten einfach gekauft werden von einer größeren Einheit. Und die brauchen Kapital. Und letztlich ist es dort, würde ich fast sagen, schon egal, woher das Kapital kommt. Also ob das Fremdkapital ist, die nehmen einfach ein Darlehen bei der Bank auf, oder ob das ein Private Equity, also ein Eigenkapital ist.
Ne? Aber kann mir das egal sein? Ich meine, bei Fremdkapital, klar, vielleicht habe ich hohe Zinsen, weil ich irgendwie sage, was habe ich dann dagegen? Wenn Mandantenstand, ne, wenn die Banken bewerten, wie sind die Sicherheiten für sowas? Eher schlecht, gut, dann gehen die Konditionen eben nach oben. Das heißt also, der Käufer muss mehr bezahlen, wenn er Geld aufnimmt. Dafür ist er aber ungebunden, was das Thema Entscheidung, Eigenkapital angeht, weil er sagt eben so, ich habe da niemanden Fremdes jetzt drin. Natürlich kann ich sagen, wenn ich gutes Geld bekomme im Bereich Eigenkapital, gebe eine Beteiligung ab, bin trotzdem immer noch unabhängig und frei in meinen Entscheidungen als Geschäftsführer, als Dach dieser Gruppe. Ja, dann hast du wahrscheinlich recht, dass es mir eigentlich egal, woher es kommt. Vielleicht
nimmst du lieber dahin. Wenn man diesen Blick darauf mal wirft, dann ist es eigentlich, also unten bei den kleineren Einheiten, die unter die Decke eines solchen Netzwerkes schlüpfen, da passiert ja jetzt mal abgesehen von einer anderen Organisation und der Vorgabe von bestimmten Verwaltungsprozessen und einem vorgegebenen Mandatsannahmeformular oder etwas, passiert ja praktisch nichts anderes als genau das, was sonst auch immer passiert ist, nämlich ein Mandant kommt und möchte gerne steuerlich beraten werden. Das ist ja so, in den Steuerberatungsnetzwerken ist das ja genauso. Da verändert sich gar nichts. Und ob dort drüber in diesem Netzwerk, also wo dieses Netzwerk, was eine kleinere Einheit kauft, ob wie die finanziert sind, das spielt eigentlich an der Stelle nicht viel Rolle. Das ist im Übrigen, deswegen habe ich diesen Schwenker einmal ganz kurz gemacht. Das sind teilweise ja Netzwerke, die mehrere hundert Millionen Volumen haben. Das wird ja auch veröffentlicht. Das ist aber das Volumen von ganz vielen kleinen Satelliten, die einfach zusammenaddiert werden. Wenn man das wieder runterbricht, dann ist eine Unabhängigkeit in der Beratung eines kleinen Mandates, womit man irgendwie 2.500 Euro verdient, weil man die Einkommensteuererklärung macht, die ist aus meiner Sicht zunächst einmal aus so einer Brille her überhaupt gar nicht gefährdet. Also das hat da guckt überhaupt gar keiner drauf. Und wie oben das Netzwerk finanziert ist, da regiert nach unten keiner rein.
Ja, das wäre viel zu kleinteilig. Also wie will ich das machen? Also vielleicht, wenn man sagt, man geht in die Zukunft und guckt in Richtung KI, kann man vielleicht sagen, durch eine KI kann ich das vielleicht versuchen, weil ich damit gar nicht so viele Kapazitäten verbrauchen würde, als wenn ich sage, ich mache das mit human Kapital. Also ich versuche personenmäßig zu gucken, ich will reinregieren bis in die kleinste Steuerberatungsgesellschaft in Dortmund, Wickede und sage halt, ihr müsst bei dem Mandanten da das und das tun, weil das uns in irgendeiner Form oben 3 Cent mehr bringen würde im Gewinn. Macht ja keinen Sinn.
Das ist wirklich völlig abwegig. Deswegen ist das tatsächlich, also deswegen finde ich, dieser Blick, den darf man ruhig mal nehmen, bevor man einfach immer nur so sagt, auch seitens des Berufsstandes, immer nur so sagt, Private Equity ist böse, das führt zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit oder Abhängigkeit. So stimmt das ja nicht, ne? Das ist also, weil wenn man sich dieses Modell anschaut, dann braucht man, glaube ich, diese Befürchtung nicht zu haben. Zumal es ja weiterhin gilt, dass der Steuerberater, der unten das Mandat bearbeitet, immer noch die berufsrechtlichen Grundsätze einhalten muss. Er muss also immer noch für sich selber sagen, ich berate unabhängig. Und wenn mir von oben jemand reinregieren wollte, dann muss ich das nach oben ablocken und sagen, ich lasse mir hier gar nichts sagen. Ich berate immer noch unabhängig in diesem Steuerberatungsmandat.
Darf ich dazwischen eine Verschwörungstheorie mal kurz aufbauen?
Das ist sicher.
Es ist ja in Zeiten wie diesen kann man das ja
so machen. Da kann man immer mal Verschwörungstheorien.
Also ist gar nicht so schlimm. Also beziehungsweise ist eigentlich nur so ein Bedenken, wenn ich das mal so diese Was-passiert-dann-Maschine anmache. Also PE-Unternehmen beteiligt sich an einer großen deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, baut daneben vielleicht sogar noch weitere Beteiligungen auf, hat so ein Netzwerk und die sind schon nicht ohne. Also groß, haben auch große Unternehmen als Mandanten. Und nun sagt dieses Unternehmen durch diese geschäftspolitische Entscheidungsebene, Mensch, wir möchten ganz gerne, dass ihr von dem IT-Unternehmen XYZ bitte die und die und die Software benutzt. Zur Prüfung, Beratung, etc.
Ja.
So, passiert ja in den Netzwerken heutzutage auch schon, wenn ich sage, ich habe ein Steuerberatungsnetzwerk, eben das ist ja ein Vorteil, dass man sagt, wir stellen zentral Möglichkeiten zur Verfügung, den Arbeitsalltag zu verbessern, effizienter zu sein, administrativ die Verwaltung runterzufahren und dann eben solche Dinge wie zum Beispiel Software zu nutzen. Jetzt sagt dieses PE-Unternehmen, bitte, die haben da eine Software entwickelt, voll super, überall bitte einsetzen. Jetzt passieren zwei Dinge. Also erstens ist natürlich klar, das PE-Unternehmen ist beteiligt an dieser, auch an dieser Softwareunternehmung. Und die Software ist fehlerhaft. Und zwar nicht so, dass man sofort sieht, sondern es kommt zu einem späteren Zeitpunkt raus, die Software ist fehlerhaft, also alle Steuerberater und Wirtschaftsprüfungseinheiten
haben die. Ich hake gerade ganz kurz ein, weil bis zu diesem Punkt, also vor fehlerhaft, ne, das ist also bis zu diesem Punkt, ist das sogar ein aus dem Berufsstand heraus empfohlenes Modell, dass man nämlich hingeht und sagt, PE soll sich doch bitte nicht an Wirtschaftsprüfungs- oder Steuerberatungsgesellschaften beteiligen, sondern die sollen sich an Dienstleistungsgesellschaften, also zum Beispiel Softwareentwicklung oder sowas beteiligen, die wiederum für den Berufsstand arbeiten. Also das ist sogar, also und bis zu diesem Punkt ist gar keine Verschwörungstheorie, nee. sondern es ist genau das. Kann ich ja auch heutzutage auch machen. Also jeder, der irgendwie Geld zu viel auf dem Konto hat und es gerne jemand anders zur Verfügung stellen möchte, um eine Rendite zu bekommen, der kann ja jetzt auch hingehen und sagen, ich beteilige mich an einem Softwareunternehmen und dieses Softwareunternehmen stellt unter anderem auch eine Steuerberatungssoftware her. So, also bis zu diesem Punkt ist das total in Ordnung.
Ich als Anleger sage,
und auch real.
Super Branche. Halt, ja. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, total erfolgreich, geil. Ich beteilige mich an einen Dienstleister, der ein super Dienstleister für diese Branche ist.
Weil es ja tatsächlich auch so ist, das ist eine sehr spezielle Branche. Wir wissen, deutsches Steuerrecht ist sehr kompliziert. Und deswegen ist auch eine Software, die das abdecken muss, sehr kompliziert. Und deswegen kann ich möglicherweise auch einen höheren Preis für eine solche Software verlangen. Deswegen kann möglicherweise auch ein Softwareunternehmen eine ganz satte Rendite daraus holen. Ist halt eine Spezialbranche, ne? Ist halt eben nicht ein Softwareprodukt wie Word.
Was, und wenn du jetzt zurückgehst zu meiner Verschwörungstheorie. Ja. Also bisher ist da ja auch noch nichts Schlimmes dran. Aber wenn ich bin ja immer der, der diesen Haftungsfinger hochhebt, ja, und in die Wunde am liebsten legt. Über die Frage, kann das in irgendeiner Form böse Auswirkungen haben? Ich meine, natürlich kann es das haben, auch bei dem anderen Konstrukt, was völlig legal, alles in Ordnung. Da beteiligt sich ein PE-Unternehmen am Softwaredienstleister, der seine Software an eine große Steuerberatungskette verkauft, die die einsetzen, und die ist fehlerhaft. Da haben wir ja aber nun die Kette, dass man halt sagen kann, na gut, jetzt hat diese Steuerberatungskette, Unternehmenskette gesagt, wir setzen das überall ein, ist fehlerhaft, es kommt zu Schäden. Das heißt, die Mandanten kommen massenweise und sagen halt zu jedem Einzelnen, und da haben wir das ja, wir haben immer einzelne kleine Einheiten, die Software eingesetzt haben und sagen, hier ist fehlerhaft, ich habe jetzt Schaden,
je nach Größe. Das kann passieren. Ja. Und so ist es denn dann nun halt auch. Jeder einzelne Steuerberater, jetzt mal unabhängig davon, ob er persönlich haftet, weil er eine Einzelkanzlei hat und nicht haftungsbegrenzt unterwegs ist, oder ob er irgendwie Steuerberater angestellt ist bei einer GmbH, die auch Steuerberatungsgesellschaft ist oder was auch immer, wo man persönlich ziemlich weit weg ist von der Haftung, weil man sich abgeschirmt hat. Aber jeder einzelne Steuerberater kann sich bei der Bearbeitung der Steuerfälle nicht darauf verlassen, dass die Software, die er benutzt, fehlerfrei ist. Darauf kann er sich nicht verlassen. Das würde man sich vielleicht wünschen als Berufsträger. Wir hatten das aber in den letzten Jahren schon häufiger mal, dass Steuerberatungssoftware nachgebessert werden musste, nachdem es zu massenhaften Fehlern kam. Ja. Die führen ja Gott sei Dank nicht immer sofort zu einem Schaden, aber wenn ich mal so ein typisches Beispiel nehme, Paragraph 27 Körperschaftssteuergesetz, das steuerliche Einlagekonto, ein Feld, wo sehr, sehr viele Regresse in den letzten Jahren passiert sind und wo einfach Fehler passiert sind im steuerlichen Einlagekonto, da wurde jede Steuerberatungssoftware wurde über die letzten Jahre nachgebessert. Ich weiß, ganz am Anfang gab es für das steuerliche Einlagekonto nur so einen Hinweis, den konnte ich aber einfach wegklicken. Und wenn ich den wegklickte, war der weg. Und dann musste ich nichts mehr deklarieren. Und weil ich auch nicht, also viele wussten halt nicht, dass ich was deklarieren muss. Und deswegen wurde auch nichts deklariert. Und dann wurde gar keine Steuererklärung abgegeben. Oder es wurde eine Null eingetragen, was aber falsch war. Und das konnte man einfach, weil die Software da nicht gut war. Heutzutage ist das viel besser, weil man den Hinweis
nicht... kein Ergebnis, ohne dass ich das
irgendwie bearbeite. Genau, ich kann den Hinweis nicht einfach nur wegklicken, sondern es ist eine Fehlermeldung, ja. Und die Fehler, da muss ich was machen.
Ja, das ist so ein klassischer Fall, der Programmierer hat keine Schecke davon, was das auslöst, sondern hat vielleicht auch eine schlechte Beschreibung bekommen, wie das ablaufen muss, und dann sagt er, hier kann man wegklicken, ohne die Konsequenz zu kennen in Gänze.
Ja, und wenn man komplexe Steuerfälle nicht allesamt durchspielen will, und das kann man ja gar nicht. Also wenn Software neu programmiert wird, dann wird die natürlich gecheckt und dann wird halt geschaut, okay, wie funktioniert das denn? Da wird ein Testdurchlauf gemacht. Aber unser Steuerrecht ist halt so komplex, dass man unmöglich alle denkbaren Varianten durchtesten kann. Und irgendeine bleibt halt auf der Strecke.
Und KI kann ich auch nicht einsetzen, weil die denkt sich dann noch neue Varianten aus, die es noch gar nicht
gibt. Ja, genau. Sie fängt an zu fantasieren. Ja. Das ist, dann wird's ganz schräg. Aber das kann passieren und tatsächlich ist es auch so, das wäre, ich finde, bis dahin ist es auch ganz real, wir nehmen mal halt einfach an, es gibt ein wirtschaftliches Interesse daran, dass in einem großen Netzwerk einheitlich eine Software eingesetzt wird, weil man sowohl bei dem Softwareunternehmen beteiligt ist, als auch in dem Netzwerk beteiligt ist, dann ist das eine geschäftspolitische Entscheidung, eine solche Software einzusetzen, genauso wie es auch eine geschäftspolitische Entscheidung wäre, Microsoft Office Programme einzusetzen, was ja jetzt nicht ganz selten der Fall ist.
Ja.
Man kann sich aber auch anders entscheiden, aber das ist eine geschäftspolitische Entscheidung.
Jetzt nimm doch nicht so was Prominentes. Du nimmst hier jetzt die Kirchner Enterprises Incorporated, die gerade auf richtig
Open Source.
Die so richtig auf dem steigenden Dings ist. Und jetzt sagt einer, ich sage, warum bin ich beteiligt?
Ich brauche eine Open Source Software, weil ich jemanden brauche, der es programmiert. Deswegen habe ich es aufgemacht. Ich kann ja selbst.
Das ist so schlimm nicht, sondern wir nehmen aber wirklich so diese kleinen Verfehlungen oder beziehungsweise auch absichtlich. Also das Unternehmen, PE-Unternehmen weiß und sagt, bitte, ihr nehmt jetzt, wir möchten, dass ihr das benutzt. Flächendeckend als Prüfungssoftware, Steuerberatungssoftware, weil wir wirtschaftliches Interesse, weil wir eben da auch beteiligt sind. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass die Software gar nicht so geil ist. Also dann sagt uns so ein Entwickler, wir sind noch an der falschen Stelle, wir müssten eigentlich noch 5 Jahre und dann, nö, wollen wir nicht, wir wollen ja quasi das Unternehmen pushen, wir wollen ja auch da Rendite rausziehen
also tatsächlich, also im Sinne von, die Software funktioniert nicht gut, weil Fehler drin sind. Also wenn man das weiß, dann würde man das vermutlicherweise, wenn man wirtschaftlich vernünftig unterwegs ist, würde man das nicht machen. Das würde man deswegen nicht machen, weil man weiß, ich laufe automatisch nachher in ein Desaster rein. So, ne? Also ich.
Herrn Winterkorn hätte das wahrscheinlich nicht gemacht, hätte er gewusst, wie böse alles ist um seinen ja, Bereich, dieses Skandal.
Ja, genau.
Aber die Frage ist halt nach dem Motto, wenn auf irgendwelchen Ebenen Leute sagen, wir wollen das, finden das gut, weil an dem Deal habe ich jetzt gerade so und so viel.
Das kann sein. Also wirtschaftliche Interessen, ne? Ich will nur sagen, das ist eine geschäftspolitische Entscheidung und die ist nicht direkt beteiligt bei den berufsrechtlichen Vorgaben, sondern es ist Geschäftspolitik. Geschäftspolitik kann man halt entscheiden, wie man will, genauso wie man entscheiden kann, welche Kaffeesorte man anbieten möchte oder ob man ein Gebäude kauft, wo man seine Kanzlei drin betreibt oder ob man ein Gebäude anmietet. Dadurch wird man nicht berufsrechtlich wirtschaftlich abhängig oder unabhängig.
Ja, aber dann ist so, ja, das, ich weiß jetzt nicht, ob das dann, wenn ich das so betrachte, klar, aber wenn ich jetzt sage, am Ende des Tages, der Output, also der fehlerhafte Output, ich habe, keine Ahnung, 50 Gesellschaften in Deutschland, die jetzt fehlerhafte Software benutzen, die geschäftspolitische Entscheidung war aus kritisch, aber wir machen es trotzdem. Ich verstehe, wir mir ja nicht selber schaden, ne? Aber
genau,
das ist das eine. Jetzt passiert das.
Weil da muss man ja sagen, da würde ich sogar noch sagen, da hat der Private Equity Geber sogar ein größeres Interesse, dass es vernünftig läuft, weil er nämlich beteiligt ist und nachhaltig wirtschaften muss.
Ja, ja, ich bin
also
nicht bei dir.
Ich glaube, er hat ein größeres Interesse daran, dass das ordnungsgemäß läuft. Wir waren ja eben mal bei der Frage, warum kommt das überhaupt vor? Das ist also, und jetzt sind wir ja wieder an dem Punkt. Natürlich wollen die Rendite haben. Aber bei jeder Eigenkapitalstruktur ist es halt so, das kann nicht nur kurzfristig sein. Ich glaube, warum das auch vorkommt, ist, und dann wird auch wieder ein Schuh draus und dann passt das auch mit dieses Beispiel mit der Software. Man sieht in unserer Branche, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte und nehmen wir nochmal Notare dazu, dann haben wir durchaus sehr viele Berufsstände, die jetzt sich nicht so ganz schnell den Neuerungen technischer Art öffnen. So sage ich das mal etwas selbstkritisch für unsere Berufsstände. Da gibt es einen unglaublichen Nachholbedarf für das Ziehen von Effizienzgewinnen. Wenn eine Kanzlei schlecht organisiert ist, weil sie zum Beispiel technisch noch nicht auf dem neuesten Stand ist, dann ist klar, dass dort ein unglaublicher Effizienzgewinn möglich ist. Ich mache genau dasselbe, aber jetzt einfach mit besseren technischen Mitteln. Und an der Stelle kann durchaus auch so eine Konstruktion helfen, also bessere Organisation in der Kanzlei einzuführen und deswegen besser zu wirtschaften. Und dann ist vielleicht für auch alle ein Stückchen mehr Kuchen da, weil man halt einfach besser wirtschaftet.
50 Mitarbeiter freisetzen konnte.
Weil, ja, man muss sie ja möglicherweise, also die ein oder andere kleinere Gesellschaft hat ja das Problem, dass sie gar nicht freisetzen muss, sondern
sie bekommt nicht.
Ja. Sie bekommt nicht. Und diejenigen, die da sind, gehen nach und nach in den Ruhestand. Also wir haben ja einen Fachkräftemangel an der Stelle und wir haben Nachwuchsprobleme im Berufsstand. Das sieht ja auch jeder. Das sind auch rückläufige Zahlen in den ganzen letzten Jahren. Unser Berufsstand ist eigentlich ja ganz interessant, ne? Das ist und bietet ganz, ganz viele Perspektiven. Und da ist ganz viel möglich. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass man jedes Mal überrannt wird, wenn man eine Stellenanzeige schreibt.
Nicht, bei euch nicht.
Bei uns
in der Versicherungsbranche ist das total.
Ja, bei euch in der Versicherungsbranche ist ja auch das Arbeiten wie im Paradies, ist ja klar.
Ja, eben, man hat sein Gehalt selber in der Hand.
Ja, das ist,
da kennst du genau. Ja diese ganzen alten
Sprüche. Ja, das weiß ich.
Ja, Maschmeyer sitzt nicht umsonst da.
Ja, so zum Beispiel. Ne? Das ist... aber da kämpfen natürlich gerade die kleineren Einheiten, kämpfen dort bei Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern schon deutlich mit. Ne? Und deswegen mag das tatsächlich irgendwie interessant sein und deswegen kann man das, glaube ich, auch ganz gut machen. So, insofern, an der Stelle kann ich das aber auch sehr gelassen sehen und da wäre ich jetzt als Berufsstand, fände ich jetzt gar nicht mal, also das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, da wäre ich auch als Vertreter von Berufskammern oder ähnliche nicht so kritisch. Das, was vielleicht schon ein bisschen anders ist und das hattest du eben auch schon mal angesprochen, wenn jetzt versucht wird, zum Beispiel im Bereich der Wirtschaftsprüfung gibt es ja die ein oder andere Übernahme, ich sag das mal so, von schon relativ großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die jetzt sagen, und wir geben da jetzt, also wir Kapitalgeber geben Kapital rein, weil wir noch größer werden wollen, weil wir nicht nur Next Ten sein wollen, sondern wir wollen auch an die Big Four anschließen. Also wir wollen richtig groß werden. Ja. Und dann ist es tatsächlich, glaube ich, interessanter, wie kriegen die das eigentlich hin, wirtschaftlich unabhängig zu sein? Das müssen die natürlich weiterhin. Da werden auch Aufsichtsbehörden, werden dort auch ein ordentliches Auge drauf werfen. Denn dort kann es aber natürlich sein, dass wenn ich hingehe und sage, ich bin so groß, dass ich börsennotierte Aktiengesellschaften, die im DAX gelistet sind, prüfen möchte und mein Kapitalgeber, also meiner, der Kapitalgeber des Prüfers, ist aber auch Kapitalgeber bei solchen DAX-Unternehmen. Ja, da wird's dann interessant, ne? Und über wie viele Ecken das sein kann, also das wissen wir ja, also da ist die Finanzbranche ja ganz, ganz weit verzweigt und vertüftelt und das kann schon kompliziert werden, aber müssen die natürlich trotzdem.
Aber jetzt bist du wieder im Berufsrecht. Ich meine, kann ich verstehen, würde ich auch sagen, klingt dann echt komisch, wenn man sagt, ich bin Prüfer, prüfe ein DAX-Unternehmen und mein PE-Unternehmen hinter mir ist da auch beteiligt. Da ist die Unabhängigkeit nicht mehr wirklich.
Genau.
Aber wenn ich jetzt wieder zu meinem Fall zurückkomme, ich sage, so jetzt dieses Netzwerk nimmt diese Software, die vorgeschlagen wird vom PE-Unternehmen und alle sind sich guter Ding und sagen, es ist ein tolles Ding, super, läuft klasse. Jetzt läuft es doch nicht so super klasse. Mhm. Und es kommt vermehrt zu Schadenfällen, wo eben Mandanten, Behörden, Anspruchsteller kommen und sagen, so, also ihr habt massive Schäden hier verursacht durch den Einsatz fehlerhafter Software. Vom Prinzip her Haftpflichtfall, wie er im Buche dann steht, also ja. Die Steuerberatungsgesellschaft wird in Anspruch genommen vom Mandanten, der Steuern bezahlen musste oder er also einen Schadenfall hatte, der eben entsprechend auch ein echter Schaden ist und sagt, okay, ich nehme die Steuerberatung. Jetzt passiert das in dieser Gruppe natürlich immer da, wo eingesetzt, die fehlerhafte Software am Ende des Tages, und jetzt kommen wir ja wieder in meinen Bereich, der Haftpflichtversicherer, der dahinter steht, der muss dann alle diese Fälle bezahlen.
Ja.
Im ersten Schritt. Im zweiten Schritt, beziehungsweise auch, wenn man dann noch guckt, jetzt ist Prüfung drin und Steuerberatung, inwieweit ist die Software überprüft worden auf Richtigkeit? Gibt es da irgendwelche Verstöße gegen Prüfungspflichten, Vorsorge, dass man eben sagt, setzen wir das Richtige wirklich ein? Oder ja oder nein? Wenn dann so ein Wirtschaftsprüfer sagt, ja, hat mir die Geschäftsleitung vorgegeben. Also, ja. Ne? Beziehungsweise der Gesellschafter hat es verlangt, dass wir es machen.
Also das wird ihm nicht helfen.
Genau, in der Haftung genau, nicht.
In der Haftung wird ihm das nicht helfen.
Aber berufsrechtlich zu überprüfen, weil es gibt ja, wie ich von dir gelernt habe, Mizis,
ja,
Mitteilungen in Zivilsachen, genau. Wo man eben sagt, es gibt so einen Haftpflichtfall, ja. Der ist nicht unerheblich klein und es wird im Nachhinein an die Kammer gegeben, in Mitteilungen in Zivilsachen. Und die sagen also, da hat ein Prüfer irgendwie fehlerhafte Software eingesetzt, massiver Schaden passiert, bitte prüft mal, ob der berufsrechtlich irgendwie belangt werden möchte. Mhm. Jetzt prüft die Kammer und sagt, da findet dann so raus, oh, wie sind denn hier die Zusammenhänge? Ach, sie haben da und so. Und dann sagen die vielleicht, naja, ist das denn berufsrechtlich okay, wenn das in dieser Konstellation eben genau dazu führt, es passieren Schäden auf einer Ebene. Jetzt, ich sage das deswegen so verschwörungstheoretisch, bei Wirecard konnte sich auch keiner vorstellen, dass ja. Da irgendwelche Schauspieler irgendwelche Konten gefaked haben und gesagt haben, ja, es läuft alles. Aber wenn man sich das dann so vorstellt, diese
genau,
Kette.
Ich sehe, weiterhin gilt es so, im Haftungsfall werde ich nicht entlastet werden, weil ich sage, ich habe mich auf eine Software verlassen. Das ist eindeutig, weil ich muss selber immer noch irgendwie überprüfen und muss halt auch das Ergebnis, was die Software liefert, irgendwie überprüfen und dann ist das halt so. Die geschäftspolitische Vorgabe von wem auch immer, eine Software zu benutzen, ist berufsrechtlich unproblematisch. Das kann dir halt auch bei anderer Software, das muss nicht eine Steuerberatungssoftware sein, also kann ja auch jede andere Software irgendwie.
Aber im Verhältnis zur Sicherheit ganz problematisch.
Also, lustigerweise haben wir ja sogar auch Fälle gehabt, wo der Berufsstand nach gesetzlicher Vorgabe Software zur Verfügung gestellt hat, zum Beispiel das BEA, das besondere elektronische Anwaltspostfach oder das BEST. Ja. Und auch dort kann ich aus eigener Erfahrung sagen, läuft es nicht immer ganz reibungslos. Auch da muss ich halt, kann ich mich nicht drauf verlassen. Es ist halt so, ne? Aber also ich würde da kein berufsrechtliches Problem drin sehen derzeit. Aber es ist natürlich so, dass das passieren kann.
Aber da will ich gar nicht hin. Ich will auf den Haftpflichtfall.
Genau. Also im Haftpflichtfall ist es halt einfach so, es kann sein, dass die Haftpflichtversicherer sich das dann aus dieser Brille nochmal aus einer anderen Perspektive anschauen. Weil je nachdem, welche Konstruktion ich habe und wie das Netzwerk aufgestellt ist, kann das ja durchaus auch sein, dass ich zum Beispiel dann hingehe und sage, oh, das ist ein Serienschaden, dann muss ich möglicherweise nicht so viel bezahlen. Hier sind jetzt Schäden in zigfacher Millionenhöhe jetzt mal, ne, wir spinnen das mal, weil das überall so verteilt ist, ne, riesiger Softwareeinsatz, immer ein
Fehler. Kann das passieren?
Ja.
Muss ja immer rechtlich selbstständig, also wenn es eine.
Ich sag ja, je nach Konstruktion ja. Im Netzwerk, ne?
Okay.
Also wenn ich One Firm habe, wir reden ja über.
Ja, dann nehmen wir mal einfach die Annahme. One Firm. Keine Ahnung, ich habe es in 200 Mandaten.
Mit 200 Niederlassungen, ja, genau. Deutschlandweit, und die haben jeweils 1000 Mandanten, dann kann das durchaus sein, ne? Das ist, vielleicht, gibt es
durch die jeweils unterschiedliche Mandantschaft ist doch schon der Serienschein eigentlich ausgeschlossen, weil es immer rechtlich selbstständiges Konstrukt ist. Obwohl ich zwar dieselbe Software einsetze, habe ich ja immer einen anderen Mandanten, immer ein anderes Vertragsverhältnis.
Ja, an der Stelle wird's nicht helfen, ne? Das, was vielleicht aber durchaus eine Möglichkeit wäre, zusätzlicher Regress bei der Softwarefirma, ne? Das ist da.
Klar, aber kann ich nicht auch als Versicherer ganz einfach die Karte ziehen, wissentliche Pflichtverletzung? Wenn ich den Wirtschaftsprüfer
das
nachweisen kann.
One Firm. Aber
also,
jetzt nochmal, also da glaube ich wirklich, das ist jetzt wirklich sehr unwahrscheinlich. Der Eigenkapitalgeber muss immer ein besonderes Interesse haben, dass es noch besser läuft als ein Fremdkapitalgeber. Dessen Engagement ist nachhaltiger. wenn ich in dem Bereich bin, ich weiß, dass da ein Fehler drin ist, dann werde ich immer hingehen und sagen, dann sorge ich dafür, dass dieser Fehler sofort abgestellt wird, oder ich weise darauf hin, dass ein Fehler drin ist, und dann wird die Bearbeitung
vernünftig. Bin ich bei dir. Also klar, muss das Interesse und vielleicht der Prüfprozess sogar noch größer sein, zu sagen, wir wollen ja möglichst bestmöglich performen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Aber jetzt ist es nun mal so, es ist ja drin. Es gibt den Fehler. Und jetzt sage ich mal so, an der Stelle, wo ich mir jetzt den Gedanken mache, die Schadenabteilung des Versicherers sagt, ja, was haben die für eine Software eingesetzt? Kennt kein Mensch, noch nie jemand anders benutzt. So, und dann würde ich doch als Schadensachbearbeiter sagen, ja Leute, aber habt ihr denn geprüft? Ihr könnt doch nicht, also wenn alle anderen nutzen, üblicherweise Anbieter, die sind probiert, ausprobiert, im Markt anerkannt etc., nur ihr benutzt jetzt was ganz anderes, habt ihr das denn auch gegengecheckt? Und wenn ich dann als Versicherer würde ich dann sagen, zeigt mir doch mal, wie es geht. Gecheckt. Habt ihr diese Software überhaupt geprüft?
Ja.
Wenn das dann passiert ist, kann man ja sagen, gut, dann haben wir keine wissentliche Pflichtverletzung. Aber wenn es nicht passiert ist, weil es, ich sag mal, von oben geschäftspolitisch gewollt worden ist, dann könnte ich doch vom Prinzip her der Geschäftsleitung sagen, ey Leute, dann habt ihr wissentlich darauf verzichtet, eine neue Testphase.
Ja, aber das wird, ich glaube, die Versicherer werden das sicherlich versuchen, das kann man, ne, also das kann man vielleicht machen. Ich glaube, das wird aber auch nicht nachhaltig erfolgreich sein, weil es wiederum, eigentlich müsste die wissentliche Pflichtverletzung typischerweise im Regressbereich, ist die wissentliche Pflichtverletzung auf der Ebene eines Berufsträgers, der den Fall verantwortet, angesiedelt. Da muss ich es eigentlich machen, weil dort ist ja auch die Pflichtverletzung passiert und dort ist der Schaden entstanden durch die Pflichtverletzung. Das werde ich sozusagen eine Ebene drüber, zwei Ebenen drüber, vier Ebenen drüber. Also ich glaube, das wird schwierig. Ne? Aber ich verstehe sozusagen die Denke aus deiner Perspektive als Versicherer. Ne? Das ist, wo man sagt, naja, das ist zumindest bei uns auch eine größere Gefahr. Da könnte möglicherweise auch etwas geschehen, was nicht mehr so eine ordnungsgemäße und pflichtengemäße Bearbeitung irgendwie.
Also der Versicherer muss das tun.
Aber ich glaube tatsächlich. Deswegen ich finde es Private Equity wird für den Berufsstand meines Erachtens zu kritisch betrachtet. Mhm. Es ist einfach eine Finanzierungsmöglichkeit und grundsätzlich sogar eine Finanzierungsmöglichkeit, die eher dafür sorgen wird, dass das Geschäftsmodell nachhaltig funktioniert, weil der Eigenkapitalgeber immer nachhaltig eine Rendite haben will. Und das ist eben nicht so wie wie heißt nochmal der Film mit Richard Gere und Julia Roberts? Pretty Woman. Der ist ja auch eine Heuschrecke, der Richard Gere in dem Film. Ne? Das ist reingehen, zerschlagen, verkaufen.
So, das ist so ein Bild, was sich natürlich in vielen Köpfen festgesetzt hat, genau. Weil es eben so schön negativ ist. Es sind viele Schicksale dran gebunden, Unternehmen werden zerschlagen, genau. Und Mitarbeiter werden freigesetzt und weinen dann, weil sie natürlich keinen Job mehr haben. Klar, und das ist so ein Bild, was natürlich haftet.
Das haftet und das wird ja deswegen und so, aber alleine aus diesem Blickwinkel darf man das eben nicht betrachten. Ja. Ich finde schon, da kann man ruhig auch ein bisschen mehr Vertrauen darin haben, eher dem Vertrauen in den Markt haben, dass ein Kapitalgeber kein Harakiri dort an der Stelle betreiben wird. Es gibt immer die schwarzen Schafe.
Also guck dir Wirecard an als böses Beispiel, genau. Warum zum Beispiel Gesetze geändert worden, wie ein WPO. Absolut. Oder ein HGB Haftungsverschärfung gebracht hat für den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer. Deswegen, ich Absolut. Denke jetzt in solchen Dimensionen und stelle mir vor, okay, es geht immer um groß. Also bei diesen aktuellen Dingen geht es ja darum, große Beteiligung, große Gesellschaften zu machen.
Und tatsächlich finde ich es auch sogar gut, dass der Berufsstand ein kritisches Auge drauf wirft und diese Entwicklung sich kritisch anschaut. Und da gibt's ja dann halt auch aus dem Berufsstand heraus auch die Forderung, wollen wir nicht es auch gesetzlich etwas verschärfen noch? Wollen wir nicht zum Beispiel die Regelungen für die Steuerberater und Wirtschaftsprüfer genauso scharf machen wie für die Anwälte? Solche Forderungen gibt's ja. Ich finde das gar nicht schlecht, dass man da drauf schaut, damit man auch wirklich garantiert, dass weiterhin eine qualitativ sinnhafte Tätigkeit dabei rauskommt. Und eben nicht auf einmal rein aus Kapitalgesichtspunkten Entscheidungen getroffen werden, die schlecht sind. Und das darf natürlich überhaupt gar nicht passieren. Ich komme noch mal zu den etwas größeren Einheiten, die denn dann möglicherweise in so eine wirtschaftliche Abhängigkeit geraten. Da kann es natürlich schon auch passieren, dass gesagt wird, also bestimmte Mandate wollen wir zum Beispiel nicht mehr bearbeiten, weil sie nicht renditestark genug sind. Und bestimmte Mandate wollen wir bearbeiten. Diese Entscheidung kann natürlich auch grundsätzlich jeder...
Kannst du auch treffen mit deinen
Partnern? Kann ich auch treffen.
Ja.
Es gibt allerdings durchaus auch, also es gibt ja durchaus auch, also im Anwaltsrecht gibt's durchaus auch Regelungen, dass ich auch verpflichtet sein kann, bestimmte Mandate wirklich auch zu bearbeiten, obwohl sie keine Rendite geben werden, damit man tatsächlich auch einen Rechtsschutz gewährt. Ja. Also damit tatsächlich der Mütterchen Müh und Klein Erna auch tatsächlich einen Anwalt finden, der sie auch tatsächlich irgendwie auch rechtlich vernünftig berät.
Ja, weil du Organ der Rechtspflege bist.
Organ der Rechtspflege.
Bist du dazu eben auch verpflichtet, diese Dinge eben vielleicht auch zu tun? Ja, genau.
Das gibt's im Steuerberatungsbereich und das gibt's da so nicht. Mhm. Könnte ich mir allerdings vorstellen, dass das durchaus auch in den nächsten Jahren mal andiskutiert wird. Ich kenne ja jetzt schon ganz, ganz viele Steuerberaterkollegen aus etwas kleineren Einheiten, die sagen, wir nehmen keine neuen Mandate mehr an. Also wir geben Mandate ab und wir nehmen keine neuen an. Wenn das flächendeckend so ist, dann stehen irgendwann mal Rechtssuchende, also Steuerrechtssuchende auf der Straße und sagen, ich finde ja gar keine.
Das ist aber ein Selektionsprozess. Ne? Ich höre immer viele Steuerberater, die sagen, Mensch, wir sind in einer komfortablen Situation inzwischen, dass wir jetzt nicht mehr hinter den Mandanten herrennen, sondern die Mandanten hinter uns. Und dass man sich zusätzlich immer noch, also von Mandanten, mit denen man sich nicht versteht, Klammer auf, toxisch, ja. Klammer zu, ja. Eben auch trennt, weil man sagt, also die binden hier mehr Kapazitäten, schaffen schlechte Laune und sorgen dafür, dass die Mitarbeiter vielleicht sogar noch unter einen Druck geraten, den sie nicht haben sollen. Die werden dann freigesetzt.
Ganz häufig kann ich auch selber sagen, Mandanten, die zum Beispiel nicht bereit sind, sich durch technische Neuerungen zu öffnen. Also wenn ich als Steuerberater gerade versuche, meine Steuerkanzlei technisch vernünftig aufzustellen, weil ich mich vernünftig organisieren will. Zum Beispiel möchte ich keine Papierbelege mehr haben, die dann zu verbuchen sind, oder irgendwelche Papierunterlagen für die Erstellung einer Steuererklärung, sondern ich sage dem Mandanten, die hätte ich gerne digital. Mhm. Ich sage ihnen auch, wie das geht.
Und der Mandant sagt, nee,
das habe ich noch nicht gemacht.
Immer so gemacht. Das mit dem Internet setzt sich nicht durch.
Ich habe ihnen doch immer schon den Schuhkarton mit Belegen irgendwie dahingestellt. Ja, ja. Das möchte
zu
ich ja weiterhin
und
machen.
Nicht sortiert. Ja, gut, aber das ist natürlich, da wirst du halt irgendwann wirst du noch einen Zweitmarkt haben. Das ist so ein bisschen wie mit Lebensversicherungspolicen und so.
Ja.
Das ist auf einmal so ein Zweitmarkt an Mandanten. Auf einmal, wenn du sagst, okay, es sind gerade ganz viele Mandanten auf dem Markt, die keinen Betreuer, also keine Steuerberatung haben, dann kannst du sagen, ja gut, 90% davon werden wahrscheinlich extrem schwierig sein als Mandant,
wie
auch immer gelagert oder eben auch sowas, wie du sagst, keine Lust dazu haben, sich den modernen Gepflogenheiten in der Beratung anzupassen. Vielleicht macht man dann, gründen wir ein PE-Unternehmen und sagen, wir suchen eine Steuerberatung, die genau diese Mandanten aufnimmt.
Das kann sein.
Und dann
Und vielleicht kriegt man, ja, genau, also das ist
eine schöne
Geschäftsidee. Genau, die Nische in der Nische finden.
Genau. Ne?
Damit werden wir dann ganz groß erfolgreich. Es ist aber tatsächlich ganz, ganz interessant, weil ja gerade technische Neuerungen sind ja auch so ein Aspekt, der diskutiert wird im Bereich, warum beteiligt sich Private Equity eigentlich oder warum werden Kapitalgeber gesucht und was mache ich denn dann eigentlich mit dem Kapital? Und die großen Player, da lese ich die ganze Zeit in unseren Gazetten des Berufsstandes, da lese ich immer, ja, wir wollen uns jetzt der KI öffnen und wir wollen technisch uns State of the Art stellen.
Also kann das sein oder gibt es da auch noch andere? Ich sag mal, wenn ich jetzt so ein Partner bin und bin so in der Mitte der 50, Ende der 50, kann ich dann sagen, Mensch, Anteile sind gut gelagert und ich habe jetzt schon Wert. Und wenn ich dann
dieses, es ist ja immer ein Mix.
Wenn ich später rausgehe, ja, ich muss abgeben, um zu bekommen.
Genau, ich muss abgeben.
Aber wenn ich später in vielleicht in Rente gehe, dass ich da...
Ich finde, also, dass das diskutiert wird, dass man sich technisch Neuerungen stellen muss und dass das auch Geld kostet und dass man da investieren muss, das ist unbenommen. Ich glaube allerdings, dass das nur ein Beiargument ist. Es wird immer sehr prominent, dieses Argument wird immer sehr prominent genannt und wird immer in den Artikeln genannt. Man muss auch sagen, die ganz großen Gesellschaften, die international aufgestellten, die haben natürlich ein viel größeres Volumen, um auch selber Softwarelösungen, technische Lösungen zu schaffen. Das haben die schon immer gemacht. Die sind gar nicht abhängig von irgendwelchen Softwareunternehmen, also Spezialsoftware, sondern die machen das selber. Die haben selber Softwareerstellungsunternehmen in ihrem kleinen Netzwerk wiederum drin. Ne? Das ist also von daher hat das die ganz Großen aber schon immer gemacht. Wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, ich möchte an die ganz Großen anschließen und zwar jetzt sofort, dann brauche ich natürlich möglicherweise auch Geld, weil ich genau das machen muss. Ich muss nämlich selber dann auf einmal Software produzieren. Ich halte das allerdings für, in der Fläche des Berufsstandes halte ich das für wirklich völlig unnötig. Natürlich kann eine mittelständische Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nicht selber irgendwie anfangen, Prüfungssoftware oder Steuerberatungssoftware zu programmieren. Muss sie aber auch gar nicht, weil es ja ganz gute Anbieter gibt, die das halt auch sowieso schon machen und zwar seit Jahrzehnten gut.
Ja.
Und da kann ich auch drauf hoffen, dass sich das auch weiterentwickeln wird. Also ne, es gibt ja jetzt schon auch unter anderem KI-gestützte Tools in der Software, die ich ganz normal als Steuerberater erwerben kann. Da hinke ich gar nicht so weit hinterher, wenn ich da diese Entwicklung einfach immer mitmache.
Ja. Gut, ich muss sie mitmachen.
Genau.
Ich bin ja täglich in Kanzleien von bis unterwegs. Ne? Also du hast Einheiten, wo du wirklich sagst, um Gottes Willen, es ist alles Steinzeit, übertrieben gesagt Steinzeit, weil von der Inhaberstruktur oder von der Inhaberebene keine Wille da ist, zu sagen, da Geld zu investieren, zu träge, zu lange gewartet, jetzt keine Lust mehr dazu, diesen Aufwand zu betreiben. So ein bisschen, was man von Mitarbeitern ja oft kennt und von sich selber auch, so nach dem Motto, da kommt jetzt was Neues. Das erscheint im ersten Moment extrem komplex und aufwendig. Um Gottes Willen, wir machen wieder das. Lieber mit den Fähnchen, das hat immer super geklappt.
Und das ist in den kleinen Einheiten ist es noch viel schlimmer. Ich weiß, mein Vater, der war Banker bei einer großen Bank, dem wurde 2 Jahre, bevor er in den Ruhestand ging, wurde dem seine persönliche Assistentin wegrationalisiert und dem wurde ein Computer auf den Tisch gestellt. Und dann hieß es so, die Kreditanträge und was auch sonst gemacht werden muss, das wird jetzt auch auf diesen Positionen wird das selber gemacht. Und dann musste der das machen. Das wurde ihm einfach vorgegeben, von oben fertig, Bums, Ende, aus. Wenn ich selber der Herrscher über eine kleine Einheit bin und habe möglicherweise schon ein Alter erreicht, wo ich sage, ach, muss ich das denn jetzt tatsächlich auf die letzten 2-3 Jahre noch machen? Also ne, auf die letzten 2 Jahre, bevor ich eigentlich in den Ruhestand gehen will, dann kann ich selber entscheiden, ob ich das mache. Und dann gibt es viele Menschen, die das eben nicht mehr machen werden.
Ja.
Es gibt ja auch ein paar Ausnahmen, muss man auch sagen. Gibt ja immer welche, die auch wirklich auch noch technisch ganz interessiert sind. Aber das ist so ein generelles Problem, deswegen habe ich das eben auch so genannt. Also da ist unser Berufsstand schon, also sowohl Wirtschaftsprüfer sind ein bisschen technischer unterwegs, die kriegen das besser hin. Steuerberater eigentlich auch, die wissen schon seit ganz vielen Jahren, da muss ganz viel immer technisch irgendwie gearbeitet werden. Rechtsanwälte und Notare sind schon wirklich...
Aber die sind hoch digitalisiert, wenn sie kein Schreibzimmer mehr haben, sondern ein Diktiergerät, mit, also nicht Kassette,
genau,
sondern
digitales Diktieren.
Ja, genau.
Das ist dann schon... Also das ist schon häufig eher reaktionär, dieser Berufsstand.
Das Fax wird nicht abgeschafft.
Und dann muss man ja tatsächlich, vielleicht ist das sogar schon ein kleiner Ausblick in das nächste. Jetzt ist ja genau dieser Berufsstand der Rechtsanwälte am restriktivsten, was solche Fremdbesitze angeht. am restriktivsten. Dabei wären die aus diesen Aspekten, die wir jetzt gerade besprochen haben, wahrscheinlich wäre das der Berufsstand, der es am dringendsten benötigste. Aber insofern, ich sag mal so zusammenfassend, ich finde das Thema total spannend. Es ist aber wirklich also weder gut noch böse. Also es
Na, wir können uns ja darauf verabreden zu sagen, wir gucken uns das ja, du bleibst ja immer am Ball, ich bin bei sowas immer am Ball, Entwicklung, wie das so weitergeht, kann man ja sagen, Mensch, im nächsten Frühjahr, 26, zu schauen, naja, jetzt werden die ersten Prüfungsaufträge quasi abgearbeitet. Gut, das wird schon im Herbst natürlich meistens klargefahren.
Ja, aber dann erlebt man es, dann sieht man es.
Genau, dann kann man mal gucken, gibt's dann bis dahin schon andere kritische Stimmen oder läuft es geräuschlos durch, wird es total positiv aufgenommen im Markt, weiß ich nicht. Also
ja, und was macht auch der Berufsstand? Gibt es vielleicht gesetzliche Verschärfung? Wird ja durchaus gefordert.
Genau, also, was macht der Versicherer dann wieder?
Genau, und was macht der Versicherer? Das wird ja auch interessant werden. Wie reagiert man darauf? Gibt es möglicherweise eine Ergänzung der allgemeinen Versicherungsbedingungen? Gibt es Zusatzvereinbarungen für solche Konstellationen?
Also es ist schwierig, weil du musst überlegen, was wir ja eben so ein bisschen rausgearbeitet haben, diese ich sag mal, Klumpenfälle. Wenn du ein Risikoträger bist und du hast einen großen Versicherungsnehmer, der also durch sowas eben richtig groß wird, Richtung, was weiß ich, Next Ten oder ne, Big Four, Big Five, dann musst du dir im Klaren darüber sein, dass du extreme Kapazitäten brauchst, wenn strukturell was falsch läuft und viele Schadenfälle kommen. Die müssen ja nicht mal groß sein. Ne? Also wenn du mal so einen Fall hast, wo du sagst, es kommen, wie du eben beschrieben hast, es sind 200 Niederlassungen, die jeweils 1000 Mandanten quasi da einen Fehler reinbauen. Ja. Der Schaden muss ja nicht mal groß sein. Es ist immer ein einzelner Schaden. Und durch die Versicherungskonstellation ist es ja so immer noch so, weil es nach BPO nicht mehr notwendig ist, ist es ja immer noch so, dass die meisten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Steuerberatungsgesellschaften, also im Zusammenhang, eine Million Deckung unmaximiert per annum haben, wo man eben sagen muss, ja, es können unbegrenzt viele Fälle kommen und wenn die eben nur 2000 Euro stark sind oder 2500 Euro, weil dann irgendwie fehlt nicht eingereicht die Bilanz, bla, Strafe und es ist massenhaft falsch durchgelaufen, dass der Versicherer dann vom Prinzip her durch so einen Fall extrem in Schieflage geraten kann. Also gut, dann hat er auch Rückversicherungskapazitäten und Verträge. Aber das ist schon ein richtiger Schlag ins Kontor.
Ja, und da wird es möglicherweise auch nicht ganz einfach sein, für solche Konstrukte und solche großen Einheiten, wo man aber vielleicht halt auch sagen muss, naja, die Versicherer haben jetzt in ihrer Gänze ein nicht ganz so gutes Gefühl, was die Organisation angeht. Da wird es halt schwieriger werden, Haftpflichtversicherer zu finden. Solche Fälle kenne ich auch schon. Ne? Das ist, das wird, also auch diese Entwicklung gucken wir uns an. Ich finde das ganz, also ich wirklich, es ist total spannend. Ich würde sagen, im Moment sind diejenigen, die Kapital brauchen, das sind diejenigen, die jetzt in den Gazetten auch stehen, diejenigen, die einfach kein Kapital brauchen, weil sie ausreichend Kapital haben, die stehen halt eben nicht in den Gazetten. Das ist halt auch, also auch so ein Gedanke, den darf man halt auch mal haben an der Stelle.
Ja, klar.
Ne? Das ist und das kann aber aus ganz vielen Gründen kann das halt genau so sein.
Ja.
Also, ich find's spannend. Aber dann sind wir ja auch, wenn man so will, jetzt schon wieder locker verabredet.
Genau.
Wir können aber zwischendurch, aber auch gerne auch nochmal ein anderes Thema besprechen. Also ich freue mich ja immer, Felix, wenn wir beide uns zusammentreffen und über solche Informationen und Sachen aus dem Berufsstand sprechen.
Ich freue mich auch sehr. Also vielleicht machen wir das nächste Mal gar nicht mal so was Theoretisches, wie es jetzt ist, sondern gehen mal in so beispielhafte Praxisfälle ein, was auch immer, ob es eine Haftung ist oder berufsrechtliche Verfehlungen oder so.
Ja, gerne. Dass
vielleicht die Hörerschaft dann auch interessiert zu sagen, Mensch, ach, das kann auch passieren. Ups, wusste ich noch nicht. Das sind auch manchmal, wenn ich im Kundenberatungsgespräch bin und von den Fällen so Berichte. Dann hat man auf der anderen Seite auch hin und wieder mal so auch hochgezogene Augenbrauen mit dann anschließenden Stirnrunzeln, aus denen man erkennen kann, der Berufsträger geht gerade im Kopf seine Mandate durch, wo es eh nicht laufen könnte oder gelaufen ist, um dann festzustellen, er muss jetzt schnell weg oder sagen, nee, ich bin safe, das kann bei uns nicht passieren.
Dann lass uns
also solche Dinge würde ich gerne machen.
Ja, das lass uns machen, finde ich super. Okay. Also, bis zum nächsten Mal. Felix.
Danke dir,
Ari.
Bis dann.